Die Offenbarung gehört also zum Evangelium. Das heißt, sie ist gute Nachricht. Sie ist und bleibt gute Post. Post für uns. Ich nehme an, dass Sie auch morgens Post bekommen. Es hält leider kein Wagen mehr mit einem Schwager vorne drauf, tari, trara, die Post ist da, sondern meistens verspätet, scheppert es im Briefkasten und dann ist sie da, freut sich über Post. Und wenn man sie beim ersten Durchblättern anschaut, weiß man auch, was man eigentlich bekommen hat, was man in Händen hat. Man weiß, dies ist die Drucksache. Waldhonig aus dem Schwarzwald wird angeboten. Hoffentlich ist es kein Sirup aus der Tschechei. Heute wird einem ja allerhand Honig um den Mund geschmiert. Das ist die Drucksache. Oder dies ist die Rechnung. Der Maler, der meine Küche in der letzten Woche gemacht hat, die wird mir ja keine Bitte um eine Spendenquittung schicken, sondern er wird schon seine 1000 Mark verlangen. Dies ist die Rechnung. Oder dies ist der Strafzettel. Da hat es doch kürzlich an der Kreuzung so komisch geblitzt, als ich bloß mit 115 da drüben gefahren bin. Irgendwie haben sie wieder ein Passfoto von mir gemacht. Dies ist der Strafzettel. Und dies ist der Katalog. Und dies ist die Postkarte. Sehen Sie? Und dies ist die Offenbarung. Bei allem anderen wissen wir, wo wir es einzuordnen haben. Bei dieser Post sind wir verunsichert. Was ist das eigentlich? Um was handelt sich es hier? Die Offenbarung, dies ist ja, was ist's denn? Was ist's denn? Liebe Freunde, es gibt zwei falsche Richtungen, in die man denken kann und die wir von vornherein vermeiden sollten. Die eine falsche Richtung ist die, wenn man sagt, dies ist die große Enthüllung. Enthüllungen, die gibt's in der Zeitung, in der Regenbogenpresse. Enthüllungen, diese dicken Lettern mit rot unterstrichenen Balken, die gehen weg ja wie die warmen Semmeln am Kiosk. Enthüllungen über Prinzessin N, die werden gekauft. Die sind hochinteressant. In Enthüllungen sind Klatschgeschichten. Enthüllungen über einen Politiker oder Enthüllungen über Koop, der schließlich vielleicht auch noch zum Offenbarungseid führt. Wissen Sie, Enthüllungen sind etwas für sensationsgierige Leute. Das ist die Offenbarung nicht. Das ist die falsche Richtung. Die andere falsche Richtung ist das, wenn man sagt, dies ist die große Verhüllung. Das große schwarze Buch der Geheimnisse. Dieser Ledervoliant mit den 7 Siegeln dran, wo kein Mensch richtig auslegen kann, aber in dem richtige Geheimnisse drinstehen. Ein dunkles, schwarzes Buch, so wie das 7. Buch Mose, das sich manche anschaffen, so wie das sibyllinische Orakel, eine finstere Geheimschrift, die am besten unterm Ladentisch nur verkauft wird. Und der Engländer Lawton, der sagt einmal, es ist nicht zu begreifen, dass es Satan gelungen ist, das Wort, das Gott selbst gegeben hat, als ein Schwarzbuch, als eine Geheimschrift, jahrhundertelang der Gemeinde, als dieses Buch mit 7 Siegeln zu verhüllen. Also etwas für Geheimnissüchtige. Entweder Sensationssüchtige oder Geheimnissüchtige. Liebe Freunde, das ist beides die Offenbarung nicht. Offenbarung heißt ja Apokalypse. Und Apokalypse heißt auf Deutsch aufdecken Offenbarmachen, Wegnehmen eines Schleiers. Und wir fragen, warum ist das überhaupt nötig? Warum? Wir leben heute nicht nur am 26. September 1989, Postnatum, nach der Geburt Jesu Christi, sondern wir leben ganz genauso auch nach einer anderen, ganz schlimmen Zählung. Wir leben alle miteinander Postlapsum, zu Deutsch nach dem Fall. Wir leben nach dem Sündenfall. Wir sind ausgeschlossen aus dem Paradies. Wir leben jenseits von Eden. Wir leben auf einem Acker, und so hat es uns die Bibel gesagt, mit Disteln und Dornen. Und wenn Sie das heute auch wieder erlebt haben und nicht nur herrliche Blüten gerochen und herrliche Blüten geschnitten und herrliche Blüten erlebt, wenn Sie es auch mit Disteln und Dornen zu tun hatten, dann leben Sie auf dem Acker, der für uns alle ganz normal ist. Hier haben wir zu leben. Und alle Anstrengungen, menschliche Anstrengungen, diesen Acker nun zu begrünen und zu befrieden, ihn zu einem Paradies verwandeln zu wollen, ist von Anfang an gescheitert. Wir leben jenseits von Eden. Gott sei's geklagt. Und wir haben alle dieses Urteil bekommen. Und ich habe mich noch einmal daran erinnert, ich habe das früher einmal erzählt in diesen Tagen, wo jetzt ja wieder Hunderte, ja Tausende, vor allem auch junge Leute aus der DDR herüberkommen. Ich habe es ja damals erlebt vor dem 13. August 1961 als junger Lagerpfarrer im Lager, Grenz- und Durchgangslager in Friedland. Und dort, bevor dem Mauerbau, dort kamen sie herüber in Strömen. Und dort, beide Seiten, drüben in der DDR und hier, hatte man eigentlich nur einen Wunsch, so sehr man es ihnen gönnte, dieses wirkliche Elend zu stoppen. Denn wie werden die jungen Leute hier denn wurzeln? Wie werden sie denn hier leben können? Wie werden sie denn hier bei uns in dieser kalten Gesellschaft neue Heimat finden können? Wer denkt denn daran gegenwärtig? Ohne Eltern, ohne Verwandte. Und das Schlimme damals war das, was ich hoffe, was jetzt nicht mehr kommt, aber doch wieder kommen könnte. Dort war das, dass es dann, um ein Beispiel zu nennen, abends an die Tür klopfte, in meiner Barackentür dort in Friedland. Und wie dort ein junger Mann stand, den ich kennengelernt hatte, der 4 Wochen vorher durch mein Lager, durch unser Lager, aber vor allem auch durch meine Baracke ging. Und der dann nach Köln weiterfuhr und jetzt wieder da stand. Ich sagte, was tust du denn hier? Und dann sagte er, ich bekam furchtbar Heimweh und ich setzte mich in den Zonenzug und fuhr zurück und sagte, warum bist du jetzt wieder hier? Und dann sagte er, ich wollte nach Hause. Aber hinter der Grenze hat mich die Volkspolizei aus dem Zug geholt, über die Grenze gejagt und abgeschoben. Ich darf nicht mehr nach Hause, und auf seinem Ausweis war dieser fette, dicke, rote Stempel Republikverbot. Republikverbot bei einem 18-Jährigen. Schlimmer geht's nicht mehr. Darf nicht mehr nach Hause. Liebe Freunde, auf unserem Ausweis steht mit geheimer Tinte Republikverbot. Wir sind ausgeschlossen. Wir können nicht mehr zurück zum Vater. Das ist unser Elend. Und deshalb kennen wir unseren Vater nicht mehr. Und deshalb hören wir nicht mehr, was er sagt, deshalb sehen wir nicht, was er tut, deshalb sind wir von ihm fern und deshalb klagen wir ihn immer. Wir verstehen ihn ja gar nicht. Gott, warum dies? Warum denn dieses Unglück? Gott, warum denn dieser Tod? Herr, warum denn dieser Krebs? Herr, warum denn dies in allem meinem Leben? Das kommt deshalb, weil wir jenseits von Eden leben. Das ist's. Wir sind weg. Gott selbst ist uns verhüllt. Und nun hat dieser Gott schon im Alten Testament angefangen, ganz bestimmten Leuten bestimmte Einblicke zu geben. Zum Beispiel dem Vater Abraham. den führte er ja unter diesen Sternenhimmel und sagte, du wirst, obwohl du es jetzt noch gar nicht siehst, einmal so groß werden deine Familie, so wie die Sterne am Himmel. Bei ihm war es Nacht. Er sah ja seine Kinderlosigkeit und plötzlich einen Einblick in die gewaltige Verheißung Gottes. Und solche Einblicke bekamen andere Männer auch. Mose zum Beispiel. Mose auf dem Berg. Oder dann Durchblicke haben die Propheten bekommen. Ich denke nur an einen Jesaja im Jahre 27 vor Christus. Da sieht er irgendwie auf einem Acker eine Waffe. Da sieht er irgendetwas und dann merkt er auf einmal, dass diese Waffen werden zu Pflugscharen werden. Das große Friedensreich kommt. Ein Durchblick. Sie bekamen Einblicke und Durchblicke. Aber der Ausblick fehlt bis heute. Jesus ist gekommen und hat uns den Namen seines Vaters offenbart. Aber der Durchblick, der letzte Ausblick fehlt. Und liebe Freunde, der kommt hier. Hier wird etwas auf dem Acker dieser Welt enthüllt, was uns bisher so entsetzliche Not macht. Wir sehen bisher nur bis zur Mauer, aus der wir ausgeschlossen sind. Jetzt wird uns ein Durchblick gewährt bis zum Ende. Es müsste jedem der Atem stocken. Das ist der Durchblick. Der Durchblick auf das dunkle Vorletzte. Das sind die Kapitel 6 bis 18 und das helle Allerletzte, nämlich die Kapitel 19 bis 22. Deshalb die Apokalypse. Hinzusehen, das, was der Vater ist, was er denkt und was er tut. Trotz Republikverbot. Ein geöffneter Himmel. Das ist es. Aber jetzt lassen Sie mich kurz drei Schritte mit Ihnen gehen. Und zwar bei dieser Post, erstens der Absender, wer hat es denn geschrieben genau? Und zweitens die Adresse, an wen ist denn überhaupt gerichtet? Und drittens der Inhalt, der Absender. Überschrieben, so haben wir es überall gelesen und so steht es auch in unserer Bibel, Offenbarung des Johannes. Liebe Freunde, diese Überschrift ist unkorrekt, ist unkorrekt. Vielleicht kriegen Sie auch manchmal eine Spendenbitte des Deutschen Bibelwerkes. Und die ist unterschrieben von einem Pfarrer Dr. Meurer. Nun werden Sie gar nie sagen, das ist die Spendenbitte des Pfarrers Dr. Meurer, sondern er hat nur unterschrieben. Herausgeber ist die Deutsche Bibelgesellschaft. Oder noch einmal zurück. Wenn Sie, und ich hoffe das nicht, wenn Sie nachher zu Ihrem falsch geparkten Wagen kommen, der draußen steht, und da ist so ein Zettel unter der Scheibe, da steht ja nicht drauf, Sie haben 20 Mark gewonnen, Sie können das morgen abholen, sondern es ist eine gebührenpflichtige Verwarnung, aber die ist ja nicht von der Politesse Müllerschön, die dort unterschrieben hat, sondern sie ist nur die Ausführende, sondern das kommt vom Amt für öffentliche Ordnung. Sehen Sie, die Offenbarung Jesu Christi ist nicht die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi. Aber das ist auch noch nicht vollständig, sondern es heißt, die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Gott selbst ist der Urheber, der Herausgeber. Auf ihn geht alles zurück. Der allmächtige Gott ist die letzte Autorität und Jesus ist der Autor, so hat Albrecht Bengel gesagt, der große Ausleger der Offenbarung, der diese Offenbarung von Gott empfangen hat. Denn Johannes 17, was dein ist, das ist mein. Jesus, von ihm kommt's und er hat's von Gott. Und Jesus ist nicht irgendeiner, sondern er bekommt hier drei Titel. Dieser Jesus, er ist der Zeuge. Wissen Sie, jeder Jurist hat immer wieder das große Problem, ist denn der Zeuge, den er jetzt vor sich hat, ist denn der glaubwürdig? Das ist eine ganz große Kunst, eines Juristen zu erkennen, ob der Zeuge, den er vor sich hat, auch glaubwürdig ist oder nicht ein ganz windiger Bursche. Wenn Jesus sagt, dass er der Zeuge sei, dann ist er glaubwürdig einfach deshalb, weil er für seine Sache in den Tod gegangen ist. Einer, der für seine Sache stirbt, ist ein glaubwürdiger Zeuge. Jesus, der gestorbene und auferstandene, ist der glaubwürdige Zeuge. Dem kann ich es abnehmen. Und zweitens, er ist der Erstgeborene von den Toten. Nicht einmal der Tod konnte ihn von der Zeugenbank wegbringen. Einer, der nicht nur vom Leben zum Tod gegangen ist, sondern der vom Tod zum Leben zurückgekommen ist. Dieser Jesus Christus ist tatsächlich einer, dem man es glauben kann. Und drittens, hier heißt es, er ist der König aller Könige, also die letzte Instanz. Hinter diesen drei Titeln steht ja unser Glaubensbekenntnis, gekreuzigt, gestorben, begraben und aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes. Er hat drei Titel: Zeuge, Erstgeborener von den Toten und König aller Könige. Als ich kürzlich noch einmal wieder durch Hamburg gefahren bin und am Dammtor rechts drüben die Universität gesehen, da dachte ich an meinen hochverehrten und hier sehr wohlbekannten Lehrer, Professor Thielicke, und den ich besonders schätzte, weil er uns Schwaben immer zum Essen eingeladen hat, weil wir ja dort oben immer Heimweh hatten nach dem fernen Süden. Und dieser Professor Thielicke, der große Mann, hat mir auch immer wieder geschrieben aus irgendwelchen Anlässen. Und wissen Sie, diese Briefe habe ich selbstverständlich aufbewahrt. Und als ich kürzlich wieder meinen Ordner durchblätterte und etwas suchte, da fand ich's. Und da stand oben drauf Professor Dr. 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 Thielicke, nicht wahr? Wer also drei Doktor draufschreiben kann, der Brief gilt was. Der Mann bedeutet was. Der kann noch mehr als ich. Verstehen Sie? So ist das. Und dieser Brief mit einem solchen Namen, der hat Gewicht. Dieser Brief ist nicht nur von drei Doktoren unterzeichnet, von drei Habilitationen, sondern eben von diesen drei größten Bezeichnungen, die es überhaupt geben kann, nämlich von Zeuge, Erstgeborene und König. Und Johannes, der hat eigentlich nur die Feder geführt. Bingel sagt, die Kette ist schlüssig. Gott, Jesus, Johannes. Kein anderer hat mitgeschrieben. Niemand hat alles etwas angefügt. Alles ist echt. Ich betone das ganz besonders. Ich halte es für eine aktuelle Aussage. Wir haben gegenwärtig in der Kirche Gott sei Dank keinen heftigen, aber doch so ein bisschen so ein Wahlkampf für die Landessynode. Und wenn Sie aufmerksam die Schriften der einzelnen Gruppen lesen, dann fällt eigentlich dem oberflächlichen Leser gar nichts aus und sagt, die denken ja alle doch das Gleiche. Gibt's sowas, braucht es denn da überhaupt zwei verschiedene Gruppen? Wir glauben alle an einen Gott, Juden, Christen und Hottentott. Das sind so ein paar rechte Scharfmacher. Dem ist nicht so. Man kann es hier zeigen, sehen Sie, an dem einen Wörtlein. Die einen sagen, so wie es hier am Anfang ausgeführt ist, die einen sagen, das, was wir hier lesen, das kommt von Gott, Jesus, Johannes, die Bibel und die Offenbarung ist Gottes Wort. Und die anderen sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Ein Wörtlein und dazwischen eine ganze Welt oder ein Abgrund. Wenn Sie sagen, da hat wohl ein Johannes geschrieben, aber im Lauf der Jahrhunderte sind Zusätze dazugekommen. Ein ganzer Wust von Traditionen, vielleicht auch Legenden. Die Bibel, ein Sammelband theologischer Gedanken aus mehreren Jahrhunderten. Und der Richter über das, was Gottes Wort und Menschenwort ist, bin ich, der studierte Theologe. Und so wie ein Chirurg seziert und Wucherungen von gesunden Zellen trennt, so seziere ich. Aber wenn dem so ist, liebe Freunde, dann weiß ich nicht mehr, welchem Wort ich dann eigentlich noch vertrauen kann. Ob wir jetzt bei diesem Kapitel auf dem Gotteswort stehen oder bei einem menschlichen Zusatz. Denken Sie an einen Brief, denken Sie an einen Liebesbrief, in dem steht: Ich liebe dich über alle Maßen. Und dann geht es mit der gleichen Schrift weiter, aber das könnte ja der Zusatz der Schwiegermutter sein, wo es heißt: Aber du musst noch 5 Jahre warten und zuerst ein Mann werden. Verstehen Sie? Da müssen Sie trennen, was von der Braut stammt und was später hinzugefügt worden ist. Sie werden unsicher, werden den ganzen Brief nicht mehr für bare Münze nehmen. Liebe Freunde, von Anfang an wird hier gesagt, die Linie ist schlüssig. Gott, Jesus, Johannes, das ist die Offenbarung. Nichts anderes. Wenn dies Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Ich sage das ganz bestimmt nicht, um irgendwelche Munition für den Wahlkampf zu geben. Weit ab. Sondern es geht darum, wie wir jetzt, heute und in den nächsten Wochen und überhaupt unsere Bibel lesen. Dieses Bibelwort ist autorisiert, göttlich autorisiert, versehen, versiegelt und verbrieft durch den Heiligen Geist. Und das Zweite ist die Adresse. An wen geht denn dieser Brief? Ganz klar ausgedrückt hier: meinen Knechten, meinen Knechten. Wörtlich: meinen Leibeigenen. Das Signum, das Zeichen des Leibeigenen ist das, dass er gehorcht. Zum Jünger Jesu gehörte Gehorsam. Sehen Sie, noch einmal, ein Liebesbrief ist nur von dem zu verstehen, der wirklich liebt. Für den anderen ist das alles ein verrückter Schaum. Und ein Rechtsgutachten ist nur von einem Juristen zu verstehen. Für alles andere ist das Beamtenchinesisch. Und eine Exegese, eine theologische Exegese, die ist eigentlich oft nur von einem Theologen zu verstehen. Für andere ist das theologische Haarspalterei. Freunde, liebe Freunde, die Offenbarung ist nur von seinen Knechten zu verstehen. Wenn Offenbarung ein Buch mit 7 Siegeln ist, wenn es für mich eine Geheimnisschrift bleibt, wenn über ihm der dunkle Schleier liegen bleibt, dann liegt es nicht an der Offenbarung, sondern an dem, dass ich kein Knecht bin. Es ist hier unausgesprochen, aber klare Einladung, ein Knecht zu werden. Darin sind wir eingeladen, von allen anderen Bindungen, die uns beherrschen, loszukommen. Wissen Sie, ein Knecht wird ja einer, indem er sich hineinbegibt, ganz zu einem anderen. Indem er sich von anderen lossagt. Knechte Gottes, Knechte Jesu Christi sind solche, die von anderen Bindungen frei sind. Die nicht auf beiden Schultern Wasser tragen. Die sagen: Nein, dieses und jenes kann mich nicht mehr halten. Ich bin allein Knecht Jesu Christi und in diesem Knechtsein habe ich meine ganze Freiheit. Deshalb ist Knecht in der Bibel eigentlich der Ehrentitel schlechthin. Sehen Sie, ein Abraham hätte sagen können: Ich bin ein Vater, großer Vater. Und da sagte er als Schönstes, was er von sich sagen konnte: Ich bin ein Knecht. Und wie war es bei Mose? Großer Lehrer des Gesetzes. Sein höchster Titel. Er sagte: Ich bin ein Knecht. Josua, ein Führer des Volkes. Was wollte er sein? Ein Knecht Gottes. Und bei David kommt es am häufigsten: Eigentlich ein strahlender König. Was wollte er sein? Ein Knecht Gottes. Sehen Sie, ein Elia, ein Knecht Gottes. Und was wollen wir sein? Ein Doktor, ein Professor, ein Spitzenmann, irgendetwas, an dem die Leute auch noch hinaufschauen können. Zu etwas Höherem als zu einem Knecht können sie es gar nicht bringen. Und diesen Titel kann selbst der erreichen, der nicht einmal die Hauptschule durchlaufen konnte. der mit ganz kleinen Gaben, der ganz schwach ist, der alleine steht, der überhaupt keine Rolle spielt, keine Mundharfe, in keinem Kreis, der sagt, ich bin verloren und vergessen. Wer sich diesem Herrn ganz hingibt, der ist Knecht Gottes. Der hat den höchsten Stand überhaupt erreicht, den es in dieser Welt zu vergeben hat, denn dieser Stand trägt durch bis zum ewigen Leben. Und Knechte sind die einzigen, die die Offenbarung verstehen können. Ich weiß nicht, wonach Sie noch streben in Ihrem Leben, die Jüngeren. Man kann nichts Höheres erreichen, liebe jungen Freunde, nichts Höheres, als ein Knecht dieses Herrn zu werden. Und diese Knechte zusammen bilden die Gemeinden. Von sieben ist die Rede, das sind die kleinasiatischen Gemeinden, in denen dieser Johannes, der es geschrieben hat, damals Bischof war, besonders lange war er ja in Ephesus, aber die Zahl sieben ist ja viel mehr. Zahlen gehören zur Form und Gestalt der Offenbarung. Man soll mit diesen Zahlen nicht Mathematik treiben, keinen Leistungskurs versuchen, so wie es große Theologen gemacht haben. Und dennoch sind die Zahlen Zeichen und Symbole, die etwas Bestimmtes sind. Ich will heute Abend nicht die Zahlenlehre ausbreiten, aber ein paar Zahlen sollen Sie auch wissen. Die Zahl 3. Die Zahl 3 ist immer die Zahl Gottes. Die Zahl des dreieinigen Gottes. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Dort, wo 3 vorkommt, ist Gott gemeint. Und bei der Zahl 2. Die Zahl 2 ist immer die Zahl des Menschen. Denn er hat Leib und Seele. Er lebt zwischen oben und unten, links und rechts, Frau und Mann. 2 ist die Zahl des Menschen. Und 4 ist die Zahl der Erde mit den 4 Himmelsrichtungen. Und 7 ist immer die Zahl der Vollkommenheit, der schönen Vollkommenheit. Deshalb habe ich auch 7 Kinder, verstehen Sie? Und 12 ist die Zahl der vollendeten Gemeinde. Mit diesen Zahlen, bitte rechnen Sie nicht, das sind keine Rechenzahlen. Die Zahlen der Offenbarung sind Deutezahlen, Hinweise. Das heißt also, wenn hier von 7 Gemeinden die Rede ist, dann sind damit alle Gemeinden der Welt gemeint. Die umfassende, das ist das Buch für alle Knechte zusammen, für alle Gemeinden rund um diese Erde. Die gehören dazu. Und wenn ich Knecht bin, dann gehöre ich dazu, selbst wenn ich mich nicht umgemeldet habe zur Wahl, obwohl man das ja kann. Man kann ja ummelden in eine andere Gemeinde. Das spielt hier alles keine Rolle. Dann gehöre ich zur Gemeinde, die die Welt umfasst. Freunde, und jetzt noch zum Schluss das Dritte, nämlich der Inhalt. Und dieser Inhalt ist zusammengefasst in den 3 Wörtlein. In den 3 Wörtlein, die als Überschrift über diesem Abend gestanden haben. Diese 3 Wörtlein, die das Thema, das königliche Thema dieses Buches angeben. Nämlich, siehe, er kommt. Wenn ich es immer wieder lese, erinnert mich das an meine Schulzeit. War vielleicht bei Ihnen ganz anders, aber da ging es im Klassen drauf und drunter und dann standen draußen 2 oder 3 Schmiere, nicht wahr? Und die stürzten herein, er kommt, er kommt. Und dann nahm man damals wenigstens noch Haltung an. Wenn der Lehrer kam, das war's, nicht wahr? Er kommt, er kommt. Und so ist's hier. Er steht nicht Schmiere, aber er steht auf dem Wachposten. Er hat die Offenbarung bekommen. Und er sagt's in diese wirre Welt hinein, wo es drunter und drüber geht, wie in einer Schulklasse, in der keine Aufsichtsperson ist. Siehe, er kommt, er kommt. Er kommt nicht erst in urdenklichen Zeiten. Nicht erst in Milliarden von Lichtjahren. Nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag. Die Zeit ist nahe, steht in Vers 3. Nichts ist vertagt. Nichts ist zu den Akten gelegt. Nichts ins Kamin geschrieben. Gottes Uhr läuft und läuft. Und sie ist eben keine Armbanduhr. Sie ist keine Taschenuhr, keine Kirchenuhr, die wir dauernd vor- und zurückstellen müssen, allhalb Jahr. Man wird ja total verrückt bei den Umstellungen. Und dann läuft sie trotzdem nochmal im Kreise. Diese Uhr Gottes, die hat einmal angefangen zu laufen und sie läuft auf das Ende zu. 12, das ist das Ziel der Zeit. Mensch, bedenk die Ewigkeit. Die Zeit ist nahe, der Herr kommt. Siehe, er kommt auf den Wolken. Hier greift wie so oft Johannes auf die alttestamentlichen Bücher zurück. Hier auf Daniel 7. Die Wolke ist das Zeichen der Verhüllung. Er wird, wenn er auf den Wolken kommt, heraustreten aus der Wolke.
So hat erst Jesus dann auch selber gesagt, Matthäus 24. Und dann wird er vor uns stehen. Er wird enthüllt sein. Siehe, er kommt auf den Wolken, aus den Wolken. Und er kommt, dass ihn alle Augen sehen werden. Wir haben jetzt noch höhere Zeit. Das heißt, heute, so ihr meine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Viele hören ihn nicht. Viele schlafen, sie wenden sich ab, sie verstopfen sich die Ohren. Oropax macht ja alles möglich. Aber Freunde, es kommt der Tag, an dem wir nicht mehr hören wollen, sondern an dem wir alles sehen müssen. An dem jeder sehen muss. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, singt Manfred Ziebald. Keiner kann die Augen verschließen vor der Tatsache, dass dieser Herr lebt. Siehe, er kommt, dass ihn sehen müssen, die ihn durchbohrt haben. Voran Kaiphas und Pilatus, das Hinrichtungskommando, aber viele nach ihnen auch, die Jünger Jesu bedrängt, verfolgt und getötet haben. Und viele haben ihn nicht nur mit dem Hammer und Nagel durchbohrt, sondern haben diesen Herrn verachtet, haben diesen Herrn durchbohrt mit einem verachtenden Blick, mit einer scharfen Zunge, mit einem bitterbösen Gedanken. Jeder wird es sehen müssen. Herr, das habe ich dir angetan. Ich habe dir das zugemutet. Du hast das von mir, dir von mir gefallen lassen müssen. Siehe, er kommt. Das Wehklagen alle Geschlechter auf Erden. Wir hätten es ja wissen müssen. Man hatte es uns gesagt, aber wir sind an dir vorbeigegangen. Wir haben so getan, als ob dies uns überhaupt nichts anginge. Und wir würden dann sagen, so wie es im Lukas steht, ihr Berge fallet über uns und Hügel decket uns. Es ist wie ein Albtraum. Sie möchten fliehen, aber sie können nicht. Siehe, er kommt. Ja, Amen, punktum. So ist es, kein Deut anders. Daran kann keiner mehr rütteln. Dieser Herr hat das letzte Wort. Der, der das A und das O ist, der Anfang und das Ende. Der Anfang und das Ende unseres Lebens und der Anfang und das Ende dieser Welt. Siehe, er kommt. Liebe Freunde, dieses Siehe, er kommt, wird als königliches Thema uns noch oft beschäftigen und hindurchgehen durch diese Abende wie eine herrliche Melodie. Und wer diese Melodie im Kopf hat, diesen Akkord, siehe, er kommt, der ist taub gegen alle weltlichen, gegen die Fanfarenklänge aller weltlicher Herrscher, die sich in Szene setzen und so tun, als ob sie Geschichte machten. Alle Großen dieser Welt, die machen allenfalls Geschichtchen und Geschichten, aber Geschichte machen sie alle nicht. Von Alexander über Napoleon bis zu den alle Großen, Karl der Große, wo sind sie denn geblieben? Alle mussten abtreten. Siehe, er kommt. Und wer diesen Ton hört, ist taub gegen die Sirenentöne frommer Führer, die sich als Verführer immer wieder aufmachen. Sie sind damals aufgetreten als falsche Propheten und dann kamen sie als die Wölfe im Schafspelz und heute kommen sie wieder als die großen Religionsverführer. Liebe Freunde, wer ihn hört, der ist gefeit, der ist taub gegen alle Fanfarentöne, Trompetentöne, die uns immer wieder den Marsch blasen wollen. Dies musst du tun, das darfst du nicht tun. Im Marschschritt und Gleichschritt sollen wir unser Leben weitergehen. Nein, hier heißt's, siehe, er kommt. Was für eine Befreiung. Nur noch ein Ton, nur noch ein Akkord, nur noch eine Melodie. Vor 3 Stunden haben wir Abendmahl gefeiert. Bei einem Kranken, der ins Krankenhaus muss. Ein schwerer Weg. Und mit ihm haben wir dieses Wort gelesen. Sie müssen, Gott sei Dank, und so hoffe ich morgen nicht ins Krankenhaus, aber wir alle fragen, was kommt? Was kommt morgen? Und was kommt übermorgen? Und was kommt nächste Woche? Wissen Sie es? Das ist doch, was uns Angst macht. Was kommt? Und jetzt dieser befreiende Ton über all diesen quälenden, angstmachenden Fragen. Was kommt denn? liebe Freunde, er kommt. Er kommt so oder so. Und selbst wenn wir dann sterben, dann sehen wir ihn und wissen, doch, das ist wahr. Er ist da. Amen. Ja, Amen. Wir wollen beten. Herr, gerade weil wir Angst haben und uns fragen, was denn kommt, gerade weil wir uns selber nicht mehr trauen und auch anderen nicht, weil uns alles wie Sand durch die Finger geht, weil uns oft dieses Leben und auch diese Welt unheimlich geworden ist. Herr, deshalb möchten wir dich loben über diesem Wort, das alle Schleier zerreißt. Du kommst. Und wir wollen diesem Wort trauen und deshalb getroster unseres Weges gehen. Und wenn Schweres über uns kommt, dann lass uns wissen, dass auch dies an dir vorüber musste. Und wenn Gutes und Fröhliches über uns kommt, dann lass uns noch viel dankbarer sein, weil du es uns bescherst. Lass uns, Herr, diesen Weg gehen, diesem Wort vertrauen, vertrauend, und dir, Herr, einmal sterbend und ewig lebend und dich loben in alle Ewigkeit. Danke, Herr. Wir denken an unsere Kranken, an unsere Alten. Wir denken an all die, bei denen es dunkel geworden ist. Komme du zu ihnen. Komme du zu uns. Amen. Und nun bitten wir um den Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Seien Sie Gott befohlen.